Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und willkommen zurück zu unserem Abgebinged-Spezial mit The Boys. Wir machen weiter und mit mir meine ich natürlich einmal ich, haha, und natürlich an der Seite wieder Stu. Hallo Stu.
Hallo zusammen.
Ich hatte jetzt die ganze Zeit überlegt, wie ich dich nochmal cool einführen kann, nachdem ich in der letzten Folge so ein wirklich, das war schon genial tatsächlich. Ich will mich selbst loben. Aber diesmal ist mir einfach nichts eingefallen. Ich wollte sagen, Killer und chillende Superheld-Popstar, aber das hätte es nicht gebracht.
Hätte es aber auf den Punkt getroffen, ich finde.
Ja, tatsächlich. Aber ja. Ich habe es jetzt nochmal nachgeschoben. Vielleicht wirkt es danach.
Ja, wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns, ne?
Genau.
Ich meine, also ich möchte dich nicht unter Druck setzen, aber, ne?
Ja, ich gebe mein Bestes. Okay. Aber so ähnlich ging es mir tatsächlich mit Folge 4, muss ich gestehen. Ich war jetzt so aufgepusht nach den drei Folgen und dachte mir dann, das geht jetzt so krass weiter. Und keine Sorge, die Folge 4 ist nicht schlecht, aber es passiert so unglaublich viel, so Story- und Charaktertelling, dass ich auch ein wenig dachte, jetzt will ich aber wieder ein bisschen Action. Das ist in Folge 4 nicht passiert. Genau, wir reden über Folge 4 von The Boys mit dem Titel Nothing Like It in the World.
Ja. Es ist ganz interessant, weil wir haben ja schon in dem ersten Recap festgestellt, beziehungsweise ich musste gestehen, ich habe ja dank Amazon die ganze Serie schon vorab gucken können. Und uns wurde zuerst nur die ersten drei Folgen gegeben und dann haben sie halt die restlichen Folgen ausgehauen. Und da ich so Folge 4, 5 und 6 auch in einem Rutsch gesehen habe, habe ich die Folge jetzt nicht als so in Anführungszeichen negativ wie du in Erinnerung. Ja. Aber du sagst ja schon mal richtig, sie ist nicht schlecht. Ne? Aber
genau,
nach dem, was halt in Folge 3 passiert, und das war an der Hand, kann ich mir vorstellen, dass Folge 4 eher so ein bisschen rückständig vielleicht wirkt.
Bodenständiger. Ist das vielleicht so ein Muster, dass sie eine Folge so ein bisschen so wow und dann eine Folge, wir bringen die Welt voran und dann wieder wow?
Mal schauen, ich meine, die ersten drei Folgen kommen ja auf einem Schlag und nach dem Ende der dritten Folge kann ich mir nicht vorstellen, dass Leute sagen so, nee, ich bin raus, kein Bock mehr. Vielleicht, dass die vierte dann deswegen das Tempo und die Qualität jetzt nicht, aber einfach sich so ein bisschen gedrosselter anfühlt. Ja. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall gebe ich dir in der Hinsicht recht, dass rückblickend diese Folge vielleicht auch wieder natürlich Highlights hat. Aber ich glaube, wenn man auf die zweite Staffel zurückblicken wird, wird man in Folge 4 die wenigsten Highlights finden, die man sich erinnern kann.
Ja. Wollen wir mal einsteigen?
Ja, unbedingt.
Genau. Ich war ein bisschen irritiert zu Anfang, weil wir beginnen mit irgendeiner Frau, die wir nicht kennen, und die führt so eine Art Interview und fängt an mit Communication is everything. Es geht um Liebe. Ja, und mehr bekommen wir als zum Beginn erstmal keine Informationen. Also ich hatte mir da schon gedacht, okay, am Ende kriegen wir da natürlich die Auflösung, aber ich war so ein bisschen so irritiert von wegen, was ist das genau?
Ja, ging mir so ein bisschen ähnlich, ist halt so, ich würde sagen, ein klassisches Cold Open, und wir erfahren ja dann noch später, worauf sich dieses Cold Open bezieht. Ja. Aber es ist schon ein seltsamer Einstieg, der nicht unbedingt neugierig macht, sondern eher so ein bisschen ratlos.
Genau.
Und ich muss dann auch gleich zu sagen, dass dann die erste richtig große Szene in der Folge, dass da etwas passiert, was mich auch ein bisschen verdattert hat, weil es etwas ist, was ich zwar erwartet hatte, was ich aber mir nicht herbeigesehnt habe. Und zwar sind wir bei den Boys und Frenchie arbeitet mit einem Messer an Drogen. Wir wissen ja, dass die Boys bzw. Frenchie sich mit Drogen ein bisschen extra Geld verdient, denn Superheldenjagen ist nicht gerade günstig. Und nach den Ereignissen der dritten Folge, in der Stormfront ja Kimikos Bruder sehr brutal umgebracht hat.
Kenji übrigens.
Kenji heißt er, genau. Ja. Sitzt Kimiko vom Fernseher. Da erfahren wir dann auch noch mal in einem Newsbericht, dass es 59 Tote gab plus Kenji. Also Stormfront hat da ordentlich gewütet.
Ordentlich reingehauen.
Ordentlich, genau, ja, wirklich. Ging es dir auch so, als du die eine Zahl gehört hast, 59 Tote, dass du echt dachtest so, okay, also ich habe mit ein paar, also mit vielen gerechnet, aber so viele, das ist schon einiges.
Naja, vielleicht waren das so 3 Wohnungen, wo so 14 Leute drin gewohnt haben.
Ja gut, Trümmerteile können ja auch irgendwie rumgeflogen sein, also da...
Ja. Also man sieht ja nachher dann auch irgendwie nochmal von außen den Tatort, nenne ich es jetzt mal, ne? Und das ist ja schon weiträumig auch abgesperrt alles. Das ist schon krass. Ja.
Jedenfalls ist Kimiko natürlich ziemlich angepisst und traurig, verständlicherweise. Mhm. Und Frenchie versucht sich zu trösten und sagt halt eben, es ist nicht deine Schuld. Und dann passiert etwas, wie ich schon sagte, ich habe damit gerechnet, aber ich habe es nicht herbeigesehnt. Und zwar, er küsst Kimiko, die genau richtig reagiert, nämlich sie nimmt ihn in den Würgegriff. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Beziehung Kimiko und Frenchie ist ja schon eine besondere. Er ist ja quasi derjenige, der sie zu den Boys gebracht hat, derjenige, der sie nicht aufgegeben hat. Ich meine, wenn es nach Billy gegangen wäre, wäre Kimiko ja schon 80.000 Mal durchlüchtet gewesen. Mhm. Und ich hatte diese Beziehung war für mich immer sowas, ja, brüderlich-schwesterliches, fast schon was Väterliches bei ihm, weil er sich ja wirklich sehr um sie kümmert. Und dieser Kuss, ich weiß nicht, ich habe halt die Sorge, dass dieser Kuss diese Beziehung echt nachhaltig so ein bisschen zerstört. Und das fände ich sehr schade. Weil Kimiko und Frenchie, ihre Beziehung, hatte ja immer so was Herzliches. Und The Boys ist ja eine Serie, die sehr viel auf Krawall setzt, sehr viel auf durchaus auf Frivolitäten und Gewalt. Und da sind halt solche Oasen der Harmonie, nenne ich es mal, ganz gerne gesehen. Das haben wir halt mit Yuyu und Starlight und das haben wir eben auch mit Frenchie und Kimiko. Und durch diesen Kuss hatte ich wirklich so Angst, dass es jetzt Gefahr läuft, dass diese kleine Oase im Meer versinkt.
Na, lustigerweise hatte ich erst gedacht, dass, was du meinst, sind die Drogen, die er nimmt. Mhm. Aber das scheint für dich in Ordnung zu sein. Nein. Also mir war auch klar, dass es irgendwann dazu kommt und es hat sich ja irgendwie angebahnt, aber ich fand es in dem Moment, also es wirkte auch seltsam tatsächlich eingebaut in die Serie, muss ich gestehen. Mhm. Ne? Also erstens, dass Frenchie so fertig ist, weil eigentlich müsste er nur für sie da sein, so ein bisschen. Ja. Ne? Und dann natürlich halt dieser Kussmoment zu denken, oh, sie hat ihren Bruder verloren, ha, jetzt wird er umgeknutscht. Ne? Ja. Aber er bekommt ja auch die dementsprechende Reaktion, von daher fand ich es auch in Ordnung. Aber ja, tatsächlich, also ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir bekommen in der Folge ja auch noch mal ein bisschen mehr. Und auch in der nächsten Folge, die habe ich nämlich auch schon gesehen, kommt ja dann noch einiges dazu. Also mal schauen, wie es weitergeht. Ja.
Kommen wir mal von Liebe im Würgegriff zu einem sichtlich angepissten Homelander. Der guckt nämlich gerade Fernsehen. Ich glaube, den gleichen Bericht, den auch Kimiko gerade guckt.
Mhm, genau.
Und sein Bein zittert sehr. Also er ist sehr angepisst. Und das muss man ja auch nochmal erwähnen, dieser Anthony Starr, der den Homelander spielt. Meine Fresse, der hat eine gute Mimik, der Mann. Der muss halt nur einmal mit der Wimper zucken und du weißt genau, was er gerade aussagen will. Und ich finde, dass man ihm sehr deutlich ansieht, dass er echt schlechte Laune hat.
Auf jeden Fall, ja. Also das fand ich auch eine coole Szene, weil normalerweise ist ja Homelander jemand, der auch so innerlich gestärkt wirkt, ne? Also der so eine richtig krasse, so ein krasses Selbstbewusstsein hat. Und da ist er halt so ein kleines Häufchen Elend, ne, und sichtlich nervös und von wegen, was mache ich jetzt tatsächlich? Was ihm natürlich nicht passt, ist ganz klar, Stormfront wird als Heldin gefeiert.
Ja.
Und von den Massen ist sie geliebt und wird geliebt, genau.
Das hat auch irgendwas Abartiges, oder? Ich meine, wir wissen, was sie gemacht hat und mit welcher Freude und welchem Sadismus sie es getan hat und jetzt steht sie da und wird von den Massen gefeiert.
Ja.
Es ist eine grandiose Szene, aber sie hat was Abartiges an sich.
Auf jeden Fall. Genau, und was macht Homelander, wenn er mal Dampf ablassen möchte?
Normalerweise fliegt er dann erstmal weg. Und er fliegt in so ein kleines, ich würde sagen, Häuschen, so eine Hütte. Und dort wartet jemand auf ihn. Und das war eine sehr große Überraschung, wer da auf ihn wartet. Mhm. nämlich Madeline Stilwell. Wir erinnern uns, das ist die ehemalige Ward-Chefin oder Geschäftsführerin oder was immer sie war, die ja am Ende der ersten Staffel von Homelander weggelasert worden ist, beziehungsweise ihr Gesicht wurde weggelasert.
Voll weggelasert.
Voll weggelasert. Und die steht relativ knapp bekleidet, also in, ich würde sagen, in so einem Nachtgewand, in einem Negligé, könnte man es auch bezeichnen, plötzlich da und redet mit ihm, während er sich eine Milch gönnt. Und Homelander und Milch ist ja immer was ganz Besonderes, wie wir schon in den letzten Recaps festgestellt haben.
Und ich habe ja aufgeschrieben, Ekel-Milch-Moment.
Ey, wirklich. Wirklich, Homelander hat schon so viele fiese Kacke gemacht, aber ja. Nichts toppt, wenn der Milch trinkt. Wirklich, nichts ist...
Also ich muss ja gestehen, mich kann die Serie da nicht verarschen. Ne? Mir war irgendwie sofort klar, dass das kann nicht Madeline sein. Das sowieso. Also ich meine, wir haben gesehen, ja. wie ihr Kopf quasi. Naja, ne? Also wir haben alle die Szene gesehen und ich hatte dann überlegt, wie kann das jetzt sein und sowas alles. Und irgendwie war mir schon klar, das muss jemand sein, der sich verwandeln kann. Und ja, das bekommen wir ja nachher dann auch.
Ja, also mir war auch klar, das ist garantiert nicht die echte Stilwell. Ich hatte vielleicht gerechnet, dass sie jetzt darauf anspielen, dass Homelander immer wahnsinniger wird und jetzt irgendwie schon halluziniert.
Das hätte auch sein können.
Hätte auch sein können, aber ich finde, dass die Serie da eine relativ gute Lösung findet, weil sie zu der Welt passt. Und ist, ja, da gehen wir dann später auf ein, was da noch passiert.
Ja. Genau, Butcher trifft sich auf jeden Fall vor dem Gebäude, ne, mit dem Anschlag von Stormfront. Also das, was ich gerade schon sagte, das ist relativ weit abgesperrt alles. Und trifft sich mit Colonel Mallory. Und genau, sie, die macht nochmal klar, dass es halt, dass Entschuldigung keine Option ist. Mhm. Also für das, was jetzt alles schiefgegangen ist, dass es keine Option ist. Und Liberty kommt wieder ins Spiel. Wir erinnern uns, der Name ist schon mal gefallen jetzt in den ersten drei Folgen. Und sie übergibt ihn, ja, was war das? Ein Zeitungsartikel, Zeitschriftartikel, ne?
Ja.
Genau, von Liberty. Und das ergibt dann eine neue Spur und eine neue Mission. Ja, und gleichzeitig gibt er sich natürlich auch die Schuld für alles. Also Butcher ist auch so ein bisschen... Ein bisschen gepusht gerade, ne?
Ja. Stimmt. Und du hast es ja schon angedacht. Liberty ist wichtig, wird noch wichtig.
Mhm. Ja.
Und hier ist der erneute Beweis.
Genau.
Beweise. Ein Beweis dafür, dass Homelander echt ein Psycho ist, brauchen wir nicht. Trotzdem hört die Serie nicht auf damit, uns immer wieder zu zeigen, was für ein Psychopath und Soziopath der Werteherr ist.
Das fand ich aber auch wirklich intelligent eingebaut, das fand ich gut.
Ja, er ist halt immer noch in seiner Hütte da und guckt Taxi Driver.
Ja.
Glaubst du, dass er sich mit diesem Travis Bickle identifizieren kann?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das sagt er ja auch, ne? Also er sagt ja, das passiert, wenn du halt nicht respektiert wirst. Mhm. Also er sympathisiert ja auch mit dieser Figur und findet, also das sagt er ja auch aus, er findet das auch vollkommen in Ordnung, wie er sich dann verhält, weil er nicht respektiert worden ist. Und da fühlt er sich natürlich auch direkt angesprochen. Er wird ja gerade auch nicht respektiert von den Massen und fühlt sich dann auch irgendwo hingetrieben. So.
Naja, und er bekommt halt Fürsorge von Madeline Stilwell.
Mhm.
Das nimmt dann auch wieder so leicht sexuelle Richtungen an. Und dann kommt die Katze aus dem Sack. Denn Madeline Stilwell verwandelt sich und wird zu einem etwas dickeren Herren mittleren Alters. Und dann erfahren wir die Wahrheit, dass Madeline Stilwell also wirklich tot ist. Aber es gibt einen Superhelden namens Doppelgänger. Oh Wunder, welche Superkraft hat der? Genau, er kann Leute imitieren, wie sie sich verwandeln in diese. Kann aber, wie wir dann erfahren, nur eine gewisse Zeit in diesen Körpern bleiben. Dann wird's halt schwierig und er muss sich zurückverwandeln. Und Homelander ist not amused, dass Doppelgänger jetzt gerade in diesem einen Moment sich wieder zurückverwandelt und macht ihm relativ klar, dass er doch jetzt bitte wieder sich in Madeline zurückverwandeln soll.
Und das ist auch eklig, also wirklich.
Und Doppelgänger folgt dem Befehl natürlich.
Was mir da wieder aufgefallen ist, ne, also ich meine, Homelander ist quasi zu Hause, guckt einen Film, macht sich's gemütlich, schlürft ein bisschen Milch, ne, am besten von Fingern. Und, aber umgezogen hat er sich nicht.
Das stimmt. Ja, Doppelgänger wird noch ein paar interessante Szenen haben.
Das ja, kann man auf jeden Fall
sagen, ja.
Genau, wir springen zu den Boys. Und ja, jetzt muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken, weil das verschwimmt gerade schon bei der nächsten Folge. Aber soweit ich weiß, wollte Butcher dann los sich machen zu Becky, weil er hat vorher genau. von Colonel Mallory die Information bekommen, wo Becky auch zu finden ist.
Ganz genau.
Ne? Also, oder Becker wird sie immer genannt, ne?
Becky wird sie genannt.
Und die anderen haben natürlich aber eigentlich die Mission, ja, Liberty zu suchen und da irgendwie das Geheimnis zu lüften, weil sie sind ja immerhin seine Spice Girls.
Genau, die Spice Girls kommen wieder raus.
Genau, und Mother's Milk will halt auch nicht die Leitung haben. Ne? Also Butcher versucht dann einfach, Mother's Milk die Leitung zu übertragen und der hat aber auch gar keinen Bock drauf. So, und genau, ja, trotzdem verabschiedet er sich, ja. Macht sich halt von dannen. Genau, und der Rest soll sich halt irgendwie durchschlagen. Das wird schon, meint er.
Das wird schon, ja. Dann sind wir wieder bei Wort im Gebäude. Und Starlight ist in einem Fahrstuhl. Und dann passiert etwas, was ich mir sehr unangenehm vorstelle, ob man jetzt Starlight ist oder nicht. Nämlich ja. Homelander betritt den Fahrstuhl. Und mit Homelander möchte ich nicht in einem engen Raum eingesperrt sein.
Nein. Also ich meine, der könnte dich schnell rausholen da, wenn er das möchte. Aber nee, das möchte er ja auch nicht. Ja.
Das ist, vor allem, wir wissen ja, was Starlight mit den Boys zu tun hat. Deswegen ist es natürlich auch eine gefährliche Situation. Ja? Und tatsächlich hält Homelander den Fahrstuhl an. Nicht mit Superkräften, sondern mit der Stopptaste. Er lässt sich auch dafür viel Zeit. Ne? Ich habe auch das, so das Gefühl gehabt, da, er genießt auch den Moment jetzt, den er bekommt.
Ja klar, also diese Machtmomente, das sind natürlich seine, ne?
Ja. Boah. Was passiert denn dann, Thomas? Klär uns auf.
Genau, also Homelander macht klar, dass er eigentlich viel weiß, sogar mehr weiß, als Starlight sich gedacht hätte. Ich meine, Starlight hat ja auch unglaublich Angst vor Homelander. Alle haben unglaublich Angst vor Homelander. Und diese Szene macht ja auch nochmal deutlich, das finde ich auch richtig cool inszeniert einfach, was Homelander von seiner Macht auch ausstrahlt, was dann diese Angst auch bedeutet tatsächlich. Ne? Innerhalb von einer Sekunde könnte ein ja zack, ne? Genick brechen, lasern etc. pp. Und scheinbar, das verrät er dann, hat nur Maeve ihn dazu überredet, sie überhaupt am Leben zu lassen und eine zweite Chance zu geben, weil normalerweise wäre sie schon lange tot. Und er macht nochmal klar, das ist auch so das Leitmotiv dieser Folge, no more lies, also keine Lügen mehr. Und ja. Homelander versucht sich ja auch, das hat ihn der Doppelgänger Stilwell so ein bisschen ins Ohr geflüstert, die Kontrolle über die Seven zurückzuholen. Das ist sein Team, ne? Und dass er da auch tatsächlich bestimmt, wer da drin ist und alles zu kontrollieren möchte. Aber dafür verlangt er auch Ehrlichkeit, dass es keine Lügen mehr gibt. Mhm. Ne? Und das zieht sich so jetzt auch durch diese Folge und auch durch die nächste, hatte ich immer das Gefühl. Genau, aber bevor er das macht, weil Homelander ist ja nicht jemand, der von der netten Art dann so sagt, so komm, Starlight, hör mal zu, ne? Ich glaube, wir sollten hier mal ein konstruktives Gespräch führen, sondern er wird sofort handgreiflich.
Und das sah schmerzhaft aus.
Das sah schmerzhaft aus, ja.
Also zur Erklärung, er greift ihr so in den Brustkorb, so in die Rippen rein und hebt sie dann daran hoch. Es ist nicht blutig, aber es sieht sehr schmerzhaft aus.
Genau. Und Starlight tut tatsächlich das, was sie eigentlich in dem Moment ja nicht tun sollte. Sie macht es aber ganz geschickt oder zumindest kann sie ihn überzeugen und sagt, dass sie Yui hasst.
Genau, weil er sie verraten hat, er sie ausgenutzt hat. Und sie gar nicht verstehen kann, warum Homelander glaubt, dass sie bei Yui für Yui noch Gefühle hat. Und schafft es so tatsächlich, Homelander zu überzeugen.
Das sind wirklich diese kleinen Momente auch in The Boys, ne? Ja. Die diese Charaktere so wirklich formen und auch Kanten geben. Das ist echt geil gemacht.
Ja, also wenn man überlegt, wo Starlight angefangen hat und wo sie jetzt ist.
Ja.
Auch in den letzten Folgen da, wo sie dieses Compound V versteckt hat, das war ja auch eine Aktion, die man ihr in der ersten Folge, der ersten Staffel jetzt gar nicht zugetraut hätte natürlich. Ne?
Ja. Übrigens gibt es dann einen, so einen schönen Übergang
ja.
zu einer Mitarbeiterin vom Wort, die da an ihrem Rechner sitzt. Und irgendwie feiere ich mittlerweile Black Noir, weil der schleicht sich dann so ein bisschen so vom Hintergrund an, stellt sich vor sie hin und sie ist dann auch ganz überrascht und von wegen, oh, okay, was willst du von mir, ne? Und er hat einen Zettel dabei, wo ganz klar drauf steht: Butcher. Ja. Das ist richtig creepy.
Es ist aber auch sehr lustig, weil diese yeah. Mitarbeiterin dann auch sehr, wie soll ich sagen, angespannt ist. Yeah. Und Black Noir redet ja halt nicht. Und auch mit seinen Zetteln ist er ja wirklich eher sehr, ja, kurz angebunden, nenne ich's mal. Mhm. Ne? Und sporadisch, genau. Das ist eine sehr schöne Szene.
Ja.
Vor allem, weil wir haben ja gesehen in der ersten Folge der zweiten Staffel, was so Black Noir auch so machen kann. Ne? Also wie tödlich der auch ist. Und deswegen, so lustig es ist, aber es schwingt auch immer irgendwie die Gefahr mit, dass er jetzt jeden Moment sein Schwert zieht und den Kopf kürzer macht.
Ja, genau. Ne? Bei der nächsten Szene war ich ein bisschen verwundert tatsächlich, weil sofort trifft sich Starlight mit Yui im Park. Und da dachte ich mir, Alter, das ist doch scheiße gefährlich. Also wenn Homelander paranoid ist, und der ist scheiße paranoid, ne, hätte auch sein können, dass er sie einfach dann verfolgt und ja.
Ja, ich fand die Szene war in der Hinsicht ganz okay, weil sie halt nochmal unterstreicht, in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen und dass sie sich halt ja, wirklich klar, auch lieben. Ja. Aber ich gebe dir recht, es ist ungünstig gewesen, sie jetzt zu bringen. Man hätte sie vielleicht vor diesem Aufzug bringen können. Man hätte dann noch ein bisschen mehr Spannung gehabt, weil man dann vielleicht denken könnte, okay, vielleicht hat Homelander oder irgendeiner von Wort die beiden im Park vorher beobachtet. Ja, es wirkt ein bisschen seltsam, gebe ich dir recht, ja.
Genau. Auf jeden Fall entschuldigt sie sich für die Attacke im Tunnel. Wir erinnern uns, ne, sie hat ihn da voll umgeboxt mit ihren Kräften. Und sagt nochmal, das war keine Absicht, aber ich musste es quasi tun. Und sie hat auch die Voicemail-Nachricht bekommen von ihm, wo er auf dem Boot ja dieses Video geguckt hatte und so ein bisschen schwärmerisch war, von einem besseren Leben geträumt hatte. Mhm. Genau, und auf jeden Fall bekommt Huey dann einen Anruf von Mother's Milk. Und ja.
Dann geht's los.
Dann geht's los, aber eigentlich will er dann weg und das fand ich ganz cool, weil dann nochmal quasi so ein kleiner Stopp kommt, ne? Ja. Und sie dann auch sagt, sie kann das nicht mehr und das ist ja in doppelter Hinsicht, ne? Also sie kann das jetzt erstens nicht mehr mit Yui, mit dem Lügen, ne? Mhm. Und nicht zu wissen, was da passiert und zweitens, sie kann auch nicht mehr ins Wortgebäude, das macht sie auch klar, würde ich aber auch nicht tun, tatsächlich. Ja. Genau. Und sie will auf jeden Fall mit.
Genau. Sie kann aber nicht mit, denn sie hat hier einen Chip,
ja.
mit der sie geortet werden kann. Das ist ja auch der Grund, warum sie in der ersten Folge sich immer in der U-Bahn getroffen haben. Und sie geht aber dann trotzdem mit und sagt halt ihren Vorgesetzten, hey, ich gehe meinen Cousin besuchen.
Ja, ich mache das auch ständig.
Ja. Und so gehen halt Yui und Starlight wieder zusammen. Ihrer Wege.
Das ist übrigens auch mit das Schönste an dieser ganzen Folge, dieser Roadtrip, wobei Mother's Milk ja ganz klar deutlich gemacht hat, dass es kein Roadtrip ist. Aber das fand ich wirklich toll gemacht.
Ja, das ist wirklich schön. Nicht so schön ist, was jetzt kommt, zumindest für A-Train. Wir können uns erinnern, in der ersten Staffel hatte ja A-Train so einen Konkurrenzkampf mit einem Superheld namens Shockwave, der wie A-Train auch sehr schnell ist. Und A-Train konnte ihn damals in einem Wettbewerb relativ deutlich schlagen. Aber jetzt, nach all dem, was passiert ist, könnte es sein, so denkt A-Train, dass Shockwave seinen Posten übernimmt, denn er sieht A-Train im Wortgebäude.
Tja. Also A-Train sieht Shockwave
im Wortgebäude.
Ja, genau.
Ja, also geht dann zu Ashley hin und beschwert sich ordentlich. Und Ashley, glaube ich, was sagt sie so viel wie, ja, das ist nur hier für Promo-Zwecke und blablabla.
Genau, mach dir keine Sorgen,
alles gut. Mach dir keine Sorgen. Genau. Ne? Und dann kommt Homelander.
Ja, der macht da mal wirklich Nägel mit Köpfen in der Folge.
Ja, ja. Der ist auch so selbstsicher.
Ja? Yeah?
Ja, und sagt halt A-Train ganz klar, hör mal, du bist raus.
Ja.
Du kannst nicht mehr rennen wegen deinem Herzen. Ne? Du bist ausgebrannt. Wir können sowas nicht brauchen. Wir werden einen neuen Helden suchen. Tschüss, Kumpel, adios.
Genau. Ashley macht natürlich das, was ihr Job ist und sagt dann, ja, er bekommt dann Promos und Shows für ein Jahr und so eine Übergangszeit, ne, und kann dann ja auch nochmal Geld machen und sowas alles. Und von Homelander bekommt er eine sehr herzliche Verabschiedung. So von wegen, ja, das war's.
Ja, das stimmt. Immerhin lebt er noch.
Stimmt.
Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu der schönsten Szene in der Folge, wie ich finde, denn wir sind jetzt auf dem Roadtrip, ich weiß, es ist kein Roadtrip, aber wir nennen es einfach mal der Einfachheit halber so, ja. Starlight, Yui und Mama's Milk sind im Auto unterwegs.
Oder wenn ich sie nenne, die halben Boys.
Die halben Boys. Ich nenne sie auch gerne zwei Boys and a Girl. Und es ist einfach so ein schöner Moment, sie fahren halt lang und dann läuft im Radio halt von Billy Joel We Didn't Start a Fire. Der Song wurde auch in irgendeinem Promo-Trailer verwendet. Ja. Und dann wird er ordentlich mitgesungen, bis mal was Milk sagt, ey Leute, nicht, keine Chance, kein Bock mehr. Das ist so eine echt eine kleine süße Szene, die jetzt storytechnisch das Ganze nicht weiter voranbringt. Aber halt, wie ich es am Anfang der Folge jetzt sagte, es gibt immer so kleine Oasen. Und das war eine davon.
Genau. Und das macht's nachher noch besser, weil wir bekommen, ich glaube, es ist nachher tatsächlich, einen kleinen Blick auf das, was Mother's Milk gerne guckt. Und da kann ich dir nachher nochmal was verraten, weil das macht diesen zuckersüßen Moment noch ein wenig süßer tatsächlich. Okay. Weil eigentlich auch Mother's Milk in seinem Herzen ganz weiche Schokolade ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt. So, was kommt als nächstes?
Wieder so ein komisches Interview-Gedöns. Mhm. Und zwar, if you love someone, you get never let him go. Und wieder redet irgendeine Frau, es geht wieder um Liebe. Und danach geht's weiter.
Ja, und dann sehen wir Butcher, wie er irgendwo einbricht und über eine Mauer klettert.
Ja, dieses Gelände, was wir halt vorher kennengelernt haben, wo halt Ryan und
genau.
Becky leben. Ne?
Gibt es da irgendwie eine genaue Bezeichnung eigentlich für? Nee, ne?
Der Dorfknast, The Village.
Okay, also könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, ob es dafür eine exakte Beschreibung gibt, wie es heißt. Aber wir nennen es jetzt einfach mal das Fake-Dorf.
Genau, das Fake-Dorf.
Ja, und dann sind wir wieder von Butcher wieder bei Frenchie, der nach den Ereignissen am Anfang der Folge auch ein bisschen durch den Wind ist und zu einer alten Freundin geht. Und was macht man, wenn man durch den Wind ist und bei einer alten Freundin ist? Richtig, pimpern.
Ja.
Pimpern und danach über Kimiko reden. Das klingt super. Das ist wirklich...
Genau, aber das ist das, was ich am Anfang meinte bei der Folge. Also es gibt ganz, ganz viele Momente und ganz, ganz viele Dinge, die so Inhalt in diese Figuren reinschütten. Mhm. Ne? Weil wir bekommen ja ganz viele Infos, auch in der nächsten Folge noch, ganz viele Infos, die wir bisher noch nicht hatten. Unter anderem bei Frenchie halt, ne? Also so ein bisschen was zu seinem Kerncharakter, was wir aber schon natürlich wissen. Dass er jeden helfen möchte. Er will immer helfen. Ja. Ne? Aber gleichzeitig hat er aber auch eine sehr, sehr dunkle Vergangenheit, die wir da so ein bisschen bruchstückweise bekommen.
Genau. Die wird angeteasert und die werden wir dann vielleicht in den nächsten Folgen dann noch etwas weiter gezeigt bekommen. Aber jetzt für diesen einen Moment war es das mit seiner dunklen Vergangenheit.
Genau. Dunkel sind auch gerade Proteste am Himmel. Boah, was für eine Überleitung.
Ey, ganz ehrlich, ich muss sagen, wir hauen heute Überleitung raus. Meine Fresse.
Genau, weil wir bekommen wieder Fernsehberichte. Das ist auch so ein Leitmotiv, was immer wieder aufkommt, ne, mit diesen Fernsehberichten, Nachrichtenshows und sowas alles, ne? Also diese Kritik an den Medien tatsächlich, das ist immer so schön. Ich mag das sehr. Genau, also wir bekommen auf jeden Fall Proteste im Fernsehen gezeigt. Und die Boys und Starlight, beziehungsweise Huey und Mother's Milk machen aber gerade Pause. Und Starlight erzählt aus ihrer Kindheit. Und das sind sehr, sehr viele schöne Erinnerungen, die sie da hat. Und dann bekommen wir auch von Mother's Milk eine schöne Geschichte aus seiner Kindheit. Und zwar eine Ice Cream Story von seinem Vater, der sich nämlich immer durchprobiert hat im örtlichen Eisladen, nenne ich es jetzt mal, und alle zur Weißglut gebracht haben, die hinter ihm in der Warteschlange waren. Und er verrät dann, dass sein Vater vor 16 Jahren gestorben ist und er alles tun würde, um noch einmal mit ihm Eis probieren gehen zu können.
Ja.
Und das fand ich ganz schön, das ist auch cool. Und das mag ich auch an diesen Drehbüchern, die sie da schreiben. Ja. Ne? Es ist nicht immer nur Haut drauf und blutig und Gedärme, auch, ja, aber es sind auch wirklich diese kleinen Nuancen, die da drin stecken, diese kleinen Geschichten, die sie da finden oder die wir als Zuschauer und Zuschauerinnen finden. Und das gefällt mir sehr. Ja. Und das war so ein schöner, das war auch wirklich auch ein schöner Moment.
Ja, und danach kommt gleich noch ein schöner Moment, nämlich die sind da draußen in diesem, vor diesem Restaurant, was es ist. Es ist schon dunkel. Und dann passiert ein Autounfall. Und natürlich will Starlight sofort helfen. Und Huey und Milk müssen sie halt zurückhalten, weil sie sagen, ey, hör mal, wenn du jetzt da hingehst und hilfst, dann finden die uns garantiert. Die Cops kommen und die Feuerwehr kommt, der Notarzt kommt, die machen das jetzt. Du kannst jetzt nicht helfen, außer du willst uns alle in Gefahr bringen. Und ich hatte das Gefühl, dass da Starlight noch mal bewusst wird, worauf sich eigentlich eingelassen hat.
Ja, genau. Weil das ist ja eigentlich auch ihre Intention gewesen, warum sie zu den Seven gegangen ist, zu helfen.
Ja.
Keine fucking Promo-Shows zu machen, kein Girls Get It Done Scheiße, ne? Mhm. Sondern tatsächlich rauszugehen und zu helfen, da zu sein, bei den Leuten tatsächlich. Und das wird ihr da, glaube ich, nochmal sehr, sehr klar bewusst, ne?
Ja. Da merkt man auch so ein bisschen, dass Huey auch mittlerweile echt abgebrühter ist als früher, weil der wäre früher auch jemand gewesen, der sofort unüberlegt hingegangen wäre, um zu helfen. Ja. Und der ist jetzt auch auf der Seite von Mother's Milk und sagt, nee, geht nicht, kannst nicht machen.
Es war kein Rettungsring in der Nähe, den er hätte schmeißen können.
Ja, genau.
Ja. In Gefahr begibt sich aber Butcher. Der ist nämlich bei Becky zu Hause und die guckt aus dem Fenster und sieht die Autotür offen und denkt sich wahrscheinlich, scheiße, werde ich senil? Und geht halt zu dem Auto hin und natürlich wartet Butcher schon drin. Und das fand ich dann sehr skurril, weil scheinbar fährt sie öfter eine rauchen. Hast du das verstanden?
Ich hatte es jetzt so verstanden, dass sie einfach eine rauchen fährt, einfach weil wahrscheinlich dieses Gelände irgendwie abgesichert ist, dass sie da einfach mal eine Minute für sich wirklich hat, ohne Kameras. So habe ich es jetzt verstanden.
Ja.
Keine Ahnung. Oder vielleicht hat sie mit Worten einen Vertrag unterschrieben, dass der kleine Homelander Junior auf gar keinen Fall mit Rauch in Verbindung kommen kann oder darf oder so. Keine Ahnung.
Das könnte sein. Aber das fand ich auf jeden Fall, naja, es führt auf jeden Fall dazu, dass sie ein paar schöne Momente alleine haben, auf jeden Fall. Ja. Und das ist auch ein schönes Wiedersehen zwischen den beiden. Man hatte ja, also zumindest ging es mir so in der ersten Staffel gedacht, dass sie ihm vieles verheimlicht hat, weil sie gar nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte. Mhm. Ging es dir da ähnlich?
Ja, schon. Doch.
Ja. Und hier wird einfach sehr schnell deutlich, das war halt nicht der Fall. Und sie lieben sich halt immer noch innig, ne? My Girl Always kommt dann unter anderem zur Sprache und er kriegt auch eine Erklärung, warum er tatsächlich auch noch lebt.
Ne? Und genau.
Weil sie sagt, ja.
Also ich fand, dass die Folge das so ein bisschen als großes Reveal auftut, wobei ich mir das eigentlich schon gedacht habe, dass es so war.
Ja,
denn sie sagt halt, dass sie Homelander gesagt hat, wenn du ihn umbringst, dann kriegst du deinen Sohn halt nicht.
Ja, beziehungsweise sie wollte sich ja vor ihm umbringen und sagen, dass Homelander schuld ist.
Ja, genau.
Das hätte ja die Vater-Sohn-Beziehung vielleicht ein bisschen gestört.
Ja, die ist ja schon gestört genug. Dann sind wir wieder beim Motel, ne? Und der Roadtrip ja, hat wieder eine kleine Pause gemacht. Sie sind jetzt im Hotel und es ist Schlafenszeit. Es ist eine sehr schöne Szene, weil sich Mamas Milk und Yui, also sie gehen halt zur Rezeption und er sagt halt so, es ist noch ein Einzelzimmer und ein Doppelzimmer frei.
Ja, genau.
Und Mamas Milk lächelt dann nur so und dann Schnitt siehst du halt, wie Yui mit Mamas Milk in einem Bett liegt. Und Mamas Milk ist ein großartiger Mensch. Er hat aber eine Schwäche, er schnarcht. Ja. Was dazu führt, dass Yui kein Auge zu bekommt und dann textet er halt mit Starlight und dann treffen sie sich vorm Hotel am Snackautomaten, um da weiter Süßkram zu essen. Und dann gibt es halt wieder so ja Dialoge zwischen den zwei, die die Charaktere noch ein bisschen weiter formen. Und es geht da hauptsächlich, also was ich rausgenommen habe am meisten, ist halt, dass beide relativ deutlich machen, wir haben echt verdammt große Angst vor Homelander. Und das ist natürlich eine berechtigte Angst.
Genau, also zu wenig Schlaf, ne, essen nicht gut. Yui hat 7 Pfund abgenommen, verrät er dann. Mhm. Viel interessanter fand ich aber, das ist mir vorher schon aufgefallen, ehrlich gesagt, also für mich war es keine Überraschung mehr, dass Mother's Milk total viele Ticks hat.
Stimmt, ja stimmt. Sie reden darüber, dass er irgendwie so Ticks hat. Und da muss ich sagen, die sind mir gar nicht aufgefallen, dass er irgendwie 3-mal Sachen anfasst oder so.
Doch, doch, das ist mir aufgefallen, ja.
Okay, aber wenn das wirklich so ist, und ich glaube, dir und den beiden mal, ist es echt toll. Weil ja. Ich glaube, ganz viele andere Serien hätten da wirklich, wirklich ihren Fokus drauf gesetzt. Guck mal, da hat er Ticks. Mhm. Finde ich schön.
Nee, das war lustig, ja. Genau, aber sie beschreiben halt sich auch gegenseitig die Angst vor Homelander, beziehungsweise vor allen Dingen Starlight, ne? Und was macht man, wenn man natürlich so einen gefühlvollen gemeinsamen Moment hat?
Naja, man bumst.
Genau.
Ja, es gibt eine zärtliche Liebesszene, bei der Starlight dank ihrer Superkräfte es auch schafft, das Licht ordentlich zu dimmen.
Das ist schon cool, oder?
Ja, super. Was ist deine Superkraft? Ich kann Licht dimmen. Geil. Ja. Aber ich hab ihnen diesen Moment der Intimität aber auch gegönnt.
Ja, wurde ja auch Zeit.
Ja, wurde auch Zeit. Ne? Und von Liebe geht es weiter zu Liebe, denn dann kommt halt wieder dieses Interview. Segment.
Genau, ich glaube, das ist dann auch schon Cassandra, die dann auch noch später tatsächlich eine Rolle spielen wird. Ja. Es ist auf jeden Fall wieder ein Interview, irgendeine Frau, die wir nicht kennen, redet von Liebe ist eine Frage des Glaubens. Ja. Ah, Liebe. Ja. Es liegt Liebe in der Luft.
Ja.
Auch bei Becky und Butcher liegt auch Liebe in der Luft. Mann. Genau, weil die ist zurückgefahren, weil sie konnte nicht so lange Rauchpause machen. Wobei sie danach kurz, ja egal, auf jeden Fall kann sie danach länger Pause machen und fährt zurück zur Brücke. Und wieder gibt es eine wilde Knutscherei zwischen den beiden und auch ein wenig mehr. Ja. Und die Zigarette danach.
Ja, also das ist jetzt so, das sind jetzt so die 3 Minuten in The Boys, wo halt Sex im Vordergrund steht. Armer Frenchie.
Stimmt.
Er hat den Stein ins Rollen gebracht. Aber nee, Quatsch, er hat ja auch Sex bekommen, stimmt. Mal was Milk ist derjenige, der.
Ja, stimmt, der hat nichts bekommen. Ne?
Ja, genau. Stimmt. Ah, verdammt.
Auf jeden Fall, das fand ich auch cool, Becky verrät dann, dass sie vor allen Dingen so diese alten Dinge im Leben vermisst. Weil ich meine, die ist da seit, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie viele Jahre sie da jetzt schon eingesperrt ist.
Ich würde sagen, bestimmt schon, weil der Kleine ist bestimmt 8, 9 Jahre alt, also rechne mal 9 Jahre bestimmt.
Und was mir dann besonders im Gedächtnis geblieben ist, Kiffen auf der Couch, das vermisst sie.
Ja, vermisse ich auch.
Genau, aber jetzt zählt was anderes, jetzt zählt Ryan, dass Ryan happy ist, ne? Und das ist, was zählt. Genau, und dass der Junge sweet and smart ist. Genau, und Butcher verrät aber auch, dass er das, beziehungsweise das war auch schon klar, ne? Also selbst wenn die jetzt flüchten würden, so richtig, so eine Familie könnte ich mir bei denen nicht vorstellen. Und er verrät dann auch selber, I'm not a very good role model. Mhm. Also er ist nicht so eine richtig gute Vorbildfunktion für so ein Kind. Und gleichzeitig wird aber auch klar, dass sie ihn gerettet hat.
Ja.
Und dass er das scheinbar auch braucht. Aber das wussten wir ja auch schon. Und das wird auch nochmal ein Thema sein.
Ja. Dann sind wir jetzt wieder bei Mother's Milk, Starlight und Yui. Und da machen wir es kurz. Wir sind halt wieder unterwegs und haben eine gute Zeit. Und würde sagen, wir kommen dann gleich zur nächsten Szene. Ja. Weil die ist durchaus wichtig. Mhm. Die zeigt wieder Homelander in seiner Paradedisziplin, nämlich ein asoziales Arschloch sein.
Ja.
Und zwar kommt jetzt so ein bisschen die Auflösung, was das für ein Interviewsegment war, wovon wir jetzt immer wieder so Schnipsel zu sehen bekommen. Wir sehen nämlich, dass Homelander ein Interview hat mit Maeve. Mhm. Und da wird halt Fragen gestellt, unter anderem zu Supervillains, zu Compound V, zu Diversität bei Superhelden. Und Homelander, der er hatte schon das Gefühl, er wird da so ein bisschen in die Enge gedrängt.
Ja.
Nutzt dann seine Chance, um sich da rauszuwinden, indem er halt klar sagt, wie Diversität. Also bitte, wir haben Schwarze in unserem Team. Black Noir hat überhaupt keine Hautfarbe, weil es ist ja Black Noir, da wissen wir nichts. Ja. Und, ganz ehrlich, wir haben einen schwulen Helden, nämlich Queen Maeve, die ist lesbisch. Und outet sie halt vor aller Öffentlichkeit. Mhm. Und das ist schon echt der Dick-Move. Wirklich.
Das war krass. Und wie Maeve reagiert hat, ne? Also man sieht ihr ja das auch so förmlich an, so von wegen, ich würde am liebsten schreien, aber ich bleib jetzt mal ruhig, ne? Und die Frage, die einen natürlich dann sofort in den Kopf schießt, ist, was ist mit Alina, ne? Mhm. Also mit ihrer Freundin, was ist da passiert? Und die beiden gehen ja dann auch relativ schnell dann raus.
Ja.
Und Homelander macht dann klar, er hat tief gegraben. Und wir sind wieder bei dem Thema Lügen. Ne? Also er sagt ganz klar, hör auf, mich anzulügen. Und dann wird's weird, weil dann Homelander so ein bisschen rumgeiert und sagt, er will sie glücklich machen.
Ja. Was für ein Arschloch.
Ja, da war echt so von mir, was hat er vor? Okay, was zur Hölle?
Wobei er ja dann trotzdem noch jetzt keine Retourkutsche bekommt, aber seine Laune geht ja dann doch wieder in den Keller, weil er dann ja noch das Interview von Stormfront sieht. Und es scheint wirklich so, dass er die Frau nur sehen muss und der hat dann echt schlechte Laune.
Ja, genau. Genau, wir springen dann auch tatsächlich direkt zu Stormfront. Die dann nochmal klar macht, wir dürfen uns nicht sicher fühlen und sowas alles, ne? Und spricht da relativ frei vor einer großen Menge. Und gleichzeitig sehen wir, wie Kimiko vor Ort ist und sich so ein bisschen durch die Menge schlängelt. Und es ist auch ganz klar, was sie natürlich vorhat. Ja. Auf der anderen Seite wird sie aber auch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal posttraumatischen Syndrom verfolgt schon. Also ist nicht ganz in der Lage, sich zu konzentrieren und zu fokussieren, wird aber dann auch gleich abgefangen von Frenchie.
Ja.
Genau, und was mir noch aufgefallen ist, Stormfront ist da schon richtig krass stark zu sehen, weil sie haut ja dann ab, sie fliegt ja dann weg, ne?
Ja.
Und wie schnell die da auch ist, das ist schon heftig.
Ja, also das, wir wissen halt seit Ende der dritten Folge, was die Frau alles kann.
Ja.
Und ich würde auch so weit gehen zu sagen, ich glaube, bis auf diesen Laserblick kann sie, glaube ich, alles, was Homelander auch kann.
Ja, genau.
Ne? Dafür kann sie halt Blitze schießen mit den Händen. Ne? Also ich würde schon sagen, dass sie kräftetechnisch Homelander ebenbürtig ist und was den Sadismus angeht, sowieso.
Ja, da auf jeden Fall. Ja. Wir bekommen dann tatsächlich auch die nächste Szene, beziehungsweise diese ganze Szenenblock, der jetzt kommt. Das fand ich auch eine richtig coole Enthüllung. Weil wir sind ja jetzt bei Liberty. Da sind ja unsere halben Boys und the Girl, oder two Boys and the Girl, hingefahren. Da sind sie jetzt und fragen, ob Liberty hier wohnt. Und es ist irgendwie ganz klar, dass da nicht Liberty wohnt, sondern
eine ältere Afroamerikanerin.
Genau. Ja. Und die dann auch irgendwann sagt, nachdem die nicht gehen wollen, von wegen, ich habe doch das Geld genommen und unterschrieben und jetzt, ich kann nichts verraten und sowas alles. Und dann verrät aber Mother's Milk etwas mehr über seinen Vater, der Anwalt war und sich dafür eingesetzt hatte für einen Fall, wo jemand wohl von einem Superhelden getötet worden ist. und immer wieder gekämpft hat und Ward ihnen aber auch hunderte gefühlt Anwälte entgegengestellt hat, ja, und sich das Leben dann mit einer 45er genommen hat.
Ja, wobei er ja da auch durchblicken lässt, dass es vielleicht auch nicht seine Entscheidung war, sich das Leben mit einer 45er zu nehmen, ne?
Genau.
Das ist ja auf jeden Fall, die ältere Dame überzeugt das, und die halben Boys dürfen dann ins Haus, und dann erzählt sie halt davon, wie sie halt damals, als sie klein war, mit ihrem Bruder unterwegs war, auf der Rückbank des Autos saß und dann vor dem Auto etwas auftauchte. Der Bruder geht raus. Es ist eine Superheldin namens Liberty, und Liberty, es wird recht schnell deutlich, dass Liberty eigentlich ziemlich rassistisch ist und eine Drecksau und den Bruder halt umbringt. Und da die Kleine in der Rückbank nicht gesehen wird, verlässt Liberty den Tatort wieder. Und dann erzählt die Frau, dass sie 2000 US-Dollar bekommen hat, damit sie halt schweigt und keiner sich getraut hat, gegen Ward vorzugehen.
Und ich meine, das ist auch wirklich heftig tatsächlich, was wir jetzt bekommen, ne? Weil das ist auch nichts, was man jetzt irgendwie nur aus einer Superheldengeschichte irgendwie so da rausgreift, sondern das passiert ja wirklich. Es gibt wirklich Konzerne, die tonnenweise Anwälte haben, ne? Die dann Schweigegeld verteilen, die Druck ausüben, etc. pp. Und das macht er dann auch ganz klar. Und gleichzeitig natürlich dieser rassistische Überfall aus dem Auto herausgezogen, ne? Und ich meine, das haben wir gerade sehr, sehr stark in der Politik und in den USA.
Ja.
Und das macht es nochmal so drastischer, auch das, was wir da zu sehen bekommen. Und es gibt ja dann auch diesen Blick auf den Bruder, wie er zu Matsch gehauen wurde von Liberty. Und aber das ist, dann sagt sie halt, seit 1979, beziehungsweise Starlight erwähnt das, glaube ich, hat niemand mehr Liberty gesehen, kurz nach diesem Vorfall.
Ja.
Und dann sagt sie, dass sie Liberty gerade erst im Fernsehen gesehen hat.
Dam, da, dam, dam. Ja.
Die große Enthüllung: Stormfront ist Liberty. Und das war für mich wirklich eine Überraschung, muss ich gestehen. Das fand ich richtig cool gemacht. Und ich dachte mir dann auch so, what the fuck? Und jetzt sehe ich mittlerweile auch Stormfront mit anderen Augen, weil es ist ja dann klar, dass Stormfront nicht erst irgendwie tatsächlich Mitte 20 oder sowas ist und mit Social Media aufgewachsen ist, sondern dass sie halt mindestens 60 Jahre alt ist, wenn nicht sogar schon älter. Ja. Und man kann das so ein bisschen durchsehen, finde ich, bei ihr.
Also, was ich halt bei der, als das die Enthüllung kam, habe ich halt sofort die Assoziation gezogen mit einer anderen Enthüllung, die vor in der ersten, zweiten oder dritten Folge war, nämlich wo Ward angefangen hat, nämlich halt in Nazi-Deutschland. Und irgendwie allein durch ihn, ich meine, Rassismus ist natürlich immer schön kombinierbar mit Nazis. deswegen dachte ich mir da, okay, die wird wahrscheinlich vielleicht schon noch älter sein. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, wie ist das mit dem Altern von Superhelden? Weil es ist ja auch ein Thema, das wurde noch gar nicht aufgemacht. Also wir wissen ja auch gar nicht, wie alt ist Homelander. Ja, wie alt kann Homelander werden?
Ja, genau. Ja?
Ist das sowas wie mit Wolverine, dass er zwar unsterblich, also nicht unsterblich ist, aber er wird langsamer alter oder älter? Aber das ist.
Das kann sein. Und vor allen Dingen, gibt es irgendwo Altenheime mit Superhelden?
Ja, da gibt es einen Film zu, den ich gesehen habe. Ich fällt der Titel gerade nicht ein, der war nicht so toll, aber ich finde das, also von der Kernidee ist es ziemlich cool.
Genau, also auf jeden Fall ein cooler Moment in der Folge. Ja. Wir sehen wieder Homelander und der guckt wieder Fernsehen. Das ist so sein Ding aktuell.
Ja.
Und klickt sich durch den Bildschirm, weil Homelander ist zum Internet-Hit geworden. Es gibt ganz viele Bilder und GIFs, hätte ich jetzt was gesagt, die mit ihm zu tun haben. Und was macht er dann natürlich? Er versucht, Stormfront zu konfrontieren mit dieser ganzen Scheiße. Und sie macht auch ganz schnell, also das ist auch geil, ne? Wie das erste Mal sie beiden so richtig ohne ihre aufgesetzten Gesichter oder ihr aufgesetztes Lächeln mal aufeinandertreffen. Ich meine, Stormfront ist noch so ein bisschen zurückhaltend, obwohl sie auch gleich rauthaut, dass sie dieses ständige Gier nach Liebe von ihm furchtbar findet. Mhm. Ne? Also peinlich richtig findet. Und sie bringt tatsächlich auch Homelander dazu, dass er seine roten Augen zeigt.
Ja, und wir wissen ja, normalerweise, wenn die roten Augen aufglühen, dann verliert mindestens einer einen Körperteil.
Genau. Aber sie kann ihn so ein bisschen beschwichtigen. Das fand ich auch spannend, mhm. Weil sie dann so raushaute. Da war auch irritiert. Sie will helfen. Und das fand ich jetzt richtig geil, weil sie sagt dann, niemand kann das ganze Land mehr gewinnen. Und warum es also überhaupt versuchen, also quasi überzeugen, das ganze Land überzeugen von irgendeiner Sache, ne? Sondern du brauchst gar nicht mehr 15 Millionen, um etwas durchzusetzen. Du brauchst nur 5 Millionen Menschen, die einfach fucking pisst sind, die einfach angepisst sind, ne? Das heißt, Emotionen zählen, vor allen Dingen im Internet. Wut verkauft sich, ne? Und dann macht sie auch mal klar, Homelander hat Fans, aber Stormfront hat Soldaten.
Und da bin ich auf die Knie gegangen bei der Serie, weil ich dachte, es ist so großartig, wie, was ihr da gerade macht, weil ihr im Prinzip so, wenn man ehrlich ist, ja sehr gut verdeutlicht und erklärt, was gerade so alles läuft in der Welt.
Ja, genau.
Und das wirklich Hochachtung davor. Weil sie ist, man hätte es auch jetzt verschwurbelt verpacken können und dann sagen können, oh, guck mal, wie komplex. Oder man hätte es einfach so verpacken können, mit einer ganz klaren Sprache, damit jeder mitgenommen wird. Und das fand ich wirklich schön.
Ja, das war cool. Homelander findet es nicht so schön, obwohl sie ihm sagt, dass sie nur helfen will, ist er völlig irritiert und haut so ein bisschen patzig raus. Ich brauche deine Hilfe nicht. Und geht.
Ja. Ich will nicht zu viel verraten, aber Homelander und Stormfront werden noch öfters in dieser Staffel aufeinandertreffen.
Genau, wir sind zurück bei Butcher und Becky auf der Brücke. Und eigentlich ging es darum, dass sie einen Plan ausgeheckt hatten, dass sie mit Ryan kommt und sie dann abhauen. Mhm. Wie auch immer das hätte ausgesehen, wahrscheinlich wären sie über diese riesen Mauer geklettert und irgendwo weggelaufen. Ist ja auch egal. Und aber Ryan ist nicht dabei und sie will auch nicht gehen. Und Butcher wird so ein bisschen emotional nenne ich es mal. Mhm. Und für seine Verhältnisse und haut halt raus, dass Ryan ja eigentlich nur ein fucking Soup-Freak ist, wie er es betitelt. Ne? Und sie haut ihn dann um die Ohren, dass sie gar nicht weiß, wie sie ihn retten kann. Mhm. Ja. Und das war's dann.
Tja. Aber dann?
Wobei, eines würde ich noch gerne erwähnen wollen. Sie macht nochmal klar, dass sie damals nicht zu Butcher gegangen ist, weil sie Angst vor seiner Rache hatte gegenüber Homelander.
Ja, kann ich aber verstehen.
Ja, ich meine, wir sehen ja, was passiert ist, ne?
Ja, vor allem Butcher ist ja auch so impulsiv. Ich glaube, dass einfach frontal auf Homelander losgegangen wäre und wer da gewonnen hätte, ist klar. Ne? Das sollte wohl niemand verwundern. Jetzt sind wir bei Black Noir mal wieder, der immer noch bei dieser Mitarbeiterin von Ward steht.
Wir sehen Red Bull später, genau.
Genau, wir sehen die Red Bull Dosen.
Und Schleichwerbung.
Schleichwerbung, ja, ach, sei es drum. Übrigens, Movie Break Podcast wird gesponsert von, was ist das? Nein, Quatsch. Black Noir hat halt eben sein Ziel erreicht. Die arme Mitarbeiterin ist auch ziemlich fertig, aber sie haben es geschafft. Sie sehen eine Videoaufnahme, die zeigt, wie halt eben Butcher über die Mauer klettert. Das heißt, wir haben jetzt die Erklärung, warum zum Teufel die Folge unbedingt uns zeigen musste, wie Butcher über die Mauer klettert. Hier ist die Antwort.
Wobei ich mir dann auch gedacht hatte, kontrolliert keiner diese Kameras vor Ort da? Weil ich meine, er zeigt ja einen Finger in die Kamera.
Ja, ich weiß es auch nicht, aber komm, es ist...
Also
bitte. Und dann hat Black Noir endlich Butcher gefunden. Aber was das führt, das werden wir in dieser Folge nicht mehr erfahren.
Ja. Wir sehen aber dann noch Huey und Starlight, die quasi wieder zurück sind von ihrem Roadtrip, der keine Roadtrip war. Und sie verabschieden sich. Allerdings ist es wohl keine Verabschiedung, wie Huey sich das vorgestellt hatte. Weil Starlight macht dann nämlich klar, we can do that again. Also wir können das nicht mehr tun. Und die beiden können sich niemals sicher fühlen und nicht immer ständig aufpassen, dass irgendwas passiert. Sie sind alleine für sich selbst. Und dann sagt sie, Huey, tschüss und geht. Oh, das war ein tragischer Moment, fand ich. Das war hart, das habe ich richtig gefühlt.
Ja, das, lass es zum nächsten Szene.
Genau, beim nächsten kriegen wir wieder so ein random Interview spendiert. Und zwar, the secret is to be willing to do anything, quasi, also zu alles zu tun in der Liebe. Und endlich bekommen wir die Auflösung, worum es da geht.
Ja, wir sind wieder bei einer Figur, die in den ersten drei Folgen relativ oft zu sehen war, aber in dieser Folge noch gar nicht, nämlich unseren alten Kiebenkumpel The Deep.
Ja, oder wie ich ihn dann noch, The Creep.
Ja, genau. Der ist ja bei einer Sekte, Kirche, also ich würde sagen, das ist so Scientology von The Boys.
Ja, genau.
Und hört sich halt eben einen Vortrag an von einer Frau und die möchte halt sein Image aufbessern. Denn er soll ja wieder zu den Seven zurück. Das geht aber nur mit einem guten Image. Und wenn er in den Seven wieder da ist, kann er ja auch die Glaubenskunde von dieser Kirche, die, glaube ich, für Collective heißt, verbreiten.
Genau, The Collective, ja.
Genau.
Das ist auch sehr spannend, dieser Moment, weil eigentlich will er ja die Frau haben, die da jetzt zuletzt interviewt worden ist, weil die macht ihn ja schon relativ an auch, ne, und sagt dann, ich tue alles für dich. Ne? Und aber er darf gar nicht entscheiden, obwohl sie so tut, als wenn er entscheiden darf, ne? Also seine Imageberaterin da von der Kirche, weil die sagt dann, die Cassandra, die soll es sein, weil die sein Image aufbessern kann.
Und dann war es auch wieder mit The Deep.
Achso, genau, und die sollen heiraten, also es soll seine Frau werden.
Ja, ja.
Genau, das haben wir vergessen.
Pass auf, Thomas, jetzt diese Folge war ja schon voller Liebe, Leid, Sex. Und
jetzt kommt alles zusammen.
Jetzt kommt alles zusammen. Homelander ist wieder in seiner Hütte mit dem Gestaltwandler. Und Homelander ist halt. Ist verspannt.
Angepisst.
Ja. Angepisst, verspannt, ne? Schlechter Tag und die Doppelgänger, also so heißt halt dieser Superheld wirklich Doppelgänger, hat dann die kuriose Idee, ich glaube, ich weiß, welche Person Homelander am meisten liebt und mit welcher Person Homelander am liebsten intim werden würde. Und so verwandelt sich Doppelgänger in Homelander. Und es kommt zu einer absolut weirden Szene, in der Homelander vor Homelander steht und der eine Homelander dem anderen Homelander Avancen macht. Und es sieht wirklich, ganz sieht danach aus, als ob der echte Homelander darauf eingeht.
Und, so ganz kurz, ne?
Und ich dachte mir auch, ey, wenn ihr das macht, habt ihr echt Eier aus Stahl und ich glaube, ich würde es echt abfeiern, weil das ist eine Szene. Homelander fickt Homelander, ja. Super.
Wie er das auch verkaufen will, ne?
Ja.
Komm, es ist auch nicht schwul, wenn du es mit dir selbst treibst.
Genau. Und auch wenn Holman halt kurz drüber nachdenkt, es dauert nicht so lange, bis er eine Antwort darauf findet. Und zwar, dass er halt einfach Doppelgänger umbringt.
Genau. I don't need you. Ne? Und wobei ich mich echt gefragt habe, meint er tatsächlich nur den Doppelgänger oder meint er auch gerade sich selbst?
Ja, das dachte ich mir auch. Ist das vielleicht so eine Art Foreshadowing, dass derjenige, der Homelander zu Fall bringt, der ihn vielleicht sogar umbringt, Homelander selbst ist?
Genau. Also das war wirklich in vielfacher Hinsicht ein sehr spannender Moment, ein ekliger Moment an manchen Stellen und aber auch ein drastischer Moment. Also das war gut. War ein schöner Ausklang der Folge.
Definitiv.
Aber wie ihr schon seht, wir haben jetzt tatsächlich auch länger gesprochen als bei den anderen Folgen. Und das ist vielleicht auch das, was ich zum Anfang so ein bisschen kritisieren will ich gar nicht so sehr sagen, sondern irgendwie so anmerken möchte. Diese Folge ist wirklich sehr stark vollgepackt mit vielen Enthüllungen, Figuren, Erweiterungen, Dingen, die wir lernen und sowas alles. Das war, vielleicht war es auch ein bisschen überfordert, vielleicht war es auch ein bisschen zu viel in der Folge.
Es war, glaube ich, auch teilweise so ein bisschen wie Ernten, was wir sehen. Und wir haben halt nach der dritten Folge wurde viel ausgesät. Deswegen, also ist die Folge ist immer noch verdammt gut. Er hat wirklich auch tolle Einzelmomente. Alleine halt Homelander und Homelander zusammen. Großartig. Oder auch die Enthüllung. Also auch diese Szene mit Liberty ist halt auch echt gut gemacht. Also da merkt man auch, dass die Macher auch ein Gespür haben, wann sie etwas wirklich ernst zeigen wollen. Etwas, was wirklich, etwas wirklich verstörend wirken soll. Das schaffen die ganz gut. Es ist aber natürlich von den ersten vier Folgen die schwächste, wobei ich das schwächste wirklich in Anführungszeichen setzen würde. Es ist natürlich trotzdem eine wirklich, wirklich gute Folge und ich habe sie ja schon alle gesehen. Ich kann so viel sagen, es gibt in dieser Staffel auch keine schlechte Folge.
Gut, dann wären wir am Ende.
Ja.
Ich bin weiter gespannt, wie es weitergeht. Freue mich auf Folge 5, beziehungsweise ich habe Folge 5 schon gesehen, ich freue mich auf Folge 6. ich freue mich darauf, über Folge 5 zu reden, weil da passieren auch richtig coole Sachen, also freut euch schon mal drauf. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, das Obligatorische, schreibt in die Kommentare, weil wir sind ja jetzt im wöchentlichen Rhythmus. Das muss man ja auch bedenken. Ich meine, wir nehmen die Folgen aktuell vorher auf, bevor The Boys zu sehen ist. Tja, manchmal darf man Dinge vorher gucken. Und aber jetzt veröffentlichen wir die Podcast-Recaps ja in einem wöchentlichen Modus. Das ist so ein bisschen irritierend, ehrlich gesagt. Genau, also freut euch schon mal nächste Woche drauf, was alles passieren wird. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ja. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der Folge hier gehalten habt und was ihr so denkt. Und worauf ihr euch vielleicht freut. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde. Und ich sage schon mal tschüss und bis die nächste Woche.
Tschüss zusammen.